In 2009, als ich noch in Hartenrod in der Gemeinde war, haben wir damals einen Ostergarten geplant, der dann auch Ostern oder vor Ostern 2010 durchgeführt wurde. Es war ein beeindruckendes Erlebnis, die verschiedenen Stationen der Passion als Gast zu durchleben. Die Dekoration, der Führer mit den Erläuterungen, all das brachte einem die Passionszeit wirklich sehr viel näher. Das war beeindruckend. In vielen Kirchen versucht man die Leute, die daran interessiert sind, in dieser Karwoche bis Ostern etwas miterleben zu lassen, was damals geschah, was durch die früher klar durchgezogene Fastenzeit ja auch noch unterstützt wurde. Aber ähnlich wie auch bei der katholischen Eucharistie soll ja das, was damals war, in manchen Bereichen wiederholt werden. Man soll das miterleben. Und da muss ich gestehen, ist das wirklich sinnvoll? Die Erinnerung an Kreuzigung und Auferstehung und alles, was dazugehört, immer wieder wachzuhalten, ist eine Sache. Die Wiederholung, eine ganz andere. Dabei wird nämlich etwas aus dem Bewusstsein verdrängt, was mir aber sehr wichtig zu sein scheint und auch im Neuen Testament sehr deutlich beschrieben wird, zum Beispiel auch in dem Text, der für heute auch im evangelischen Bereich als Predigttext ausgewählt wurde, nämlich der Abschnitt aus Hebräer 9. Ich lese den gesamten Abschnitt von 15 bis 28. Christus ist also der Vermittler eines neuen Bundes. Mit seinem Tod hat er für die unter dem ersten Bund begangenen Übertretungen bezahlt, sodass jetzt alle, die Gott berufen hat, losgekauft sind und das ihnen zugesagte unvergängliche Erbe in Besitz nehmen können. Mit dem neuen Bund verhält es sich wie mit einem Testament. Um ein Testament vollstrecken zu können, muss man nachweisen, dass der, der es aufgesetzt hat, gestorben ist. Erst im Todesfall wird es gültig. Solange der Betreffende lebt, ist es noch nicht rechtskräftig. Aus demselben Grund konnte auch der erste Bund nicht ohne Blut in Kraft treten. Nachdem Mose das Gesetz vor versammeltem Volk Gebot um Gebot verlesen hatte, nahm er das Blut von Kälbern und Böcken sowie Wasser, scharlachrote Wolle und ein Ysopbüschel, besprengte mit dem Blut sowohl das Gesetzbuch als auch das ganze Volk und erklärte: Das ist das Blut des Bundes, zu dessen Einhaltung Gott euch verpflichtet hat. Ebenso besprengte Mose auch das heilige Zelt und alle für den Gottesdienst bestimmten Geräte mit Blut. Überhaupt ist es nach dem Gesetz fast jedes Mal Blut nötig, wenn etwas gereinigt werden muss. Und ohne das Blut eines Opfers gibt es keine Vergebung. Mit solchen Mitteln müssen also die Einrichtungen des alten Bundes gereinigt werden. Aber diese sind ja nur ein Abbild der himmlischen Wirklichkeit. Wo es um die himmlische Wirklichkeit selbst geht, sind bessere Opfer erforderlich. Christus ist schließlich nicht in eine von Menschenhand gemachte Nachbildung des wahren Heiligtums hineingegangen, sondern in den Himmel selbst, wo es sich nun unmittelbar bei Gott für uns einsetzt. Der levitische Hohepriester betritt das Heiligtum viele Male im Lauf seines Lebens, Jahr für Jahr von Neuem und immer mit dem Blut eines Tieres, nicht mit seinem eigenen Blut. Christus hingegen brachte sich selbst als Opfer dar und er brauchte das nur ein einziges Mal zu tun. Andernfalls hätte er ja seit der Erschaffung der Welt schon viele Male leiden und sterben müssen. Tatsache jedoch ist, dass er nur einmal in die Welt kam, jetzt am Ende der Zeiten, um uns durch das Opfer seines eigenen Leibes von den Sünden zu befreien. Sterben müssen alle Menschen, aber sie sterben nur einmal. Und darauf folgt das Gericht. Genauso wurde auch Christus nur einmal als Opfer dargebracht. Das Opfer, das die Sünden der ganzen Menschheit auf sich nahm. Wenn er wiederkommt, kommt er nicht mehr wegen der Sünde, sondern um denen Rettung zu bringen, die auf ihn warten. Soweit dieser Text aus dem Hebräerbrief. Es geht mir darum, heute deutlich zu machen, dass es reicht, dass Christus einmal gestorben ist. Allerdings, Jesus musste sterben. Und dabei geht es zunächst einmal hier im Hebräerbrief ja ganz oft um diese Verbindung zwischen Judentum und Christentum und von den Begriffen um die Verbindung zwischen Bund und Testament. Die Verbindung zwischen Gott und Mensch ist im Alten Testament mit verschiedenen Bünden geregelt. Verträge, die Verpflichtungen und Rechte sowohl der Menschen als auch Gottes aufzeigen. Die meisten Bünde, die Gott mit seinem Volk oder mit Menschen im Alten Testament geschlossen hat, sind einseitige Bünde, wo Gott einem Menschen zusagt, ich werde bei dir sein, ich werde dich segnen, ich werde dich führen. Bei Abraham, ich werde dich zu einem großen Volk machen, bei Noah, ich werde dafür sorgen, dass die Erde nie wieder durch Wasser untergeht. Bei Mose dann haben wir einen anderen Bund, eine ganz andere Art Bund. Nämlich, da geht es um die Aussage, wenn ihr meine Gebote haltet, dann werde auch ich euch segnen. Wenn dann. Das ist der einzige Bund im ganzen Alten Testament, wo es diese Wenn-Dann-Geschichte gibt. Und deswegen musste immer wieder geopfert werden, musste immer wieder etwas Besonderes passieren. Gott hat gnädig gehandelt und sein Vertrauen dem Volk gegenüber gezeigt, aber auch das Volk musste immer wieder dieses Vertrauen ihm gegenüber beweisen durch das Halten der Gebote. Im Hebräerbrief wird dann deutlich, dass diese Gültigkeit eines Bundes bzw. Testamentes erst nach dem Tod passiert. Also ein Testament wird zwar zu Lebzeiten aufgestellt, muss es sogar, aber die Gültigkeit oder Vollstreckbarkeit wird erst nach dem Tod des Erblassers erreicht. Und so macht der Schreiber des Hebräerbriefes deutlich, dass Jesus erst gestorben sein musste, bevor sein Testament, der neue Bund, in Kraft treten konnte. Vergebung von Sünden konnte erst dann passieren, nachdem jemand dafür gestorben war, weil ein Toter keine Schulden anschließend mehr bezahlen muss. Das aber hier nur ganz kurz. Was hier auffällt, ist, dass in diesem Abschnitt ganz, ganz viel vom Blut die Rede ist. Und das führt bis heute dazu, dass das Christentum in manchen Kreisen als eine furchtbar blutrünstige Religion gesehen wird. Gucken wir uns die Sache mal ein bisschen genauer an, denn ich denke, das ist wichtig. Wir haben hier die Aussage, dass Blut reinigt. Schon im Alten Testament wird das beschrieben, wie mit Blut von Opfertieren Menschen und Geräte vor Gott immer wieder gereinigt wurden. Wie dieses Blut die Brücke herstellte zwischen dem heiligen Gott und den unheiligen Menschen. Und auch das Einsetzen eines Bundes passierte immer dadurch, dass Tiere ihr Leben lassen mussten. In unserem Abschnitt stand im Vers 22, ohne das Blut eines Opfers gibt es keine Vergebung. Das ist eine Aussage, die für unsere heutige Zeit überhaupt nicht mehr zeitgemäß ist. Heute versuchen wir mit Verträgen, Verhandlungen, mit Kompromissen immer wieder irgendwie aufeinander zuzugehen. Und ich denke, es ist wichtig, dass man das im politischen Bereich auch wirklich tut. Es macht keinen Sinn, wenn sich ein amerikanischer und ein nordkoreanischer Präsident gegenseitig auf die Palme bringen. Das hilft letztlich niemandem. Aber wenn sie aufeinander zugehen, kann es durchaus sein, dass der eine oder andere aus den Völkern dadurch entweder überlebt oder vielleicht auch genug zu essen bekommt. Aber wenn es um Vergebung geht, wenn es darum geht, etwas wegzunehmen, was zwischen Gott und Menschen steht, geht nur Blut. Und der Hebräerbrief geht an der Stelle noch ein ganzes Stück weiter und macht deutlich, das Tierblut, was vorher vergossen wurde, reichte nur für diese äußerliche Welt, nur für die Nachbildung der eigentlichen Wirklichkeit. Eine interessante Aussage oder Ausdrucksweise, gerade im Hebräerbrief. Mit solchen Mitteln müssen also die Einrichtungen des alten Bundes gereinigt werden. Aber diese sind ja nur ein Abbild der himmlischen Wirklichkeit. Wo es um die himmlische Wirklichkeit selber geht, sind bessere Opfer erforderlich. Der irdische Tempel, der Gottesdienst, ist also nur eine Nachbildung des Eigentlichen. Ist für uns heute klar, für die Juden, die tun sich damit noch sehr schwer. Aber das Tierblut damals reichte zur Reinigung, aber wirklich Vergebung zu schaffen, das ist an anderen Stellen, auch im Hebräerbrief sehr deutlich, konnte nur dadurch passieren, dass einmal Jesus sterben würde. Alles andere war nur vorläufig. Der Opfertod Jesu geht also in eine ganz andere Dimension. Jesus stirbt, um wirklich zu leben. Nicht einmal ein Mensch reichte dafür aus, für andere zu sterben. Gottes Sohn stirbt. Sein Blut fließt. Und sein Blut macht zu neuen Menschen, zu Menschen einer neuen Art. Erstlinge einer neuen Schöpfung, nachdem Christus der erste von diesen Neuen war. Und trotzdem hat man schon in ganz, ganz früher Zeit, auch gerade schon im Römischen Reich, das Christentum als eine ganz furchtbar blutige Religion gesehen. Die Christenverfolgungen Ende des ersten Jahrhunderts wurden durchgeführt, das ist interessant, weil man die Christen für Kannibalen hielt. Wenn man die christlichen Botschaften hört, den Zusammenhang nicht kennt oder nicht akzeptiert, kein Wunder. Das war einer der Hauptanklagepunkte der Römer gegen die Christen. Sie essen Fleisch von Menschen und trinken Blut von Menschen. Heftig. Wenn man dann in die Geschichte hineingeht, wie viel Blut geflossen ist im Laufe der Zeit durch das sogenannte Christentum. Durch Kreuzzüge, durch Inquisition, durch Massenbekehrungen oder gezwungene Bekehrungen, ist das schon heftig. Und ich sage das mal so ganz platt, wir müssen heute, wenn wir mit Menschen reden, gucken, wie wir die Sachen ausdrücken. Für uns selbst sind auch moderne Liedtexte an der Stelle durchaus hilfreich, auch alte, die wir gesungen haben, Haupt voll Blut und Wunden, ist ohne Erklärung für einen normalsterblichen Jugendlichen heute nicht mehr nachvollziehbar. Aber auch moderne Lieder, wie zum Beispiel das Lied »Herr, dein Blut bringt uns Rettung«, »Herr, dein Blut schenkt Befreiung«, »Durch dein Blut kann ich stehen in deinem Heiligtum«, »Deine Liebe vergibt uns, deine Stärke erhebt uns«, »Wäscht uns rein durch dein kostbares Blut«. Ein Lied, was ich sehr liebe, was ich, wenn ich vor meinem Gott stehe, und ihm das ausdrücke, was ich für ihn empfinde und was an Dankbarkeit auch da ist, sehr gut gebrauchen kann. Aber wenn dieses Lied jemand hört, der nicht weiß, wovon wir reden, der kommt ganz schön in Probleme. Und deswegen müssen wir auch bei solchen Sachen schon mal gucken, was drücken wir wie aus, ohne die biblischen Aussagen an dieser Stelle deswegen klein zu machen. Wir brauchen das Blut Jesu zur Vergebung. Wenn es nicht so wäre, hätte Gott diesen Weg nicht gewählt. Ich erinnere nochmal einfach an die Begebenheit Jesu im Garten Gethsemane, wo er betet, Herr, wenn es irgendeinen Weg gibt, dass ich diesen Kelch nicht trinken muss, dann bitte mach ihn jetzt deutlich. Wenn es irgendeinen anderen Weg gibt, aber es gab ihn nicht. Und deswegen ging Jesus diesen Weg ans Kreuz und er starb und sein Blut ist für uns geflossen. Aber, und jetzt dieser andere Punkt, den ich am Anfang versucht habe schon anzudeuten, der Opfertod Jesu einmal reicht. Das einmalige Opfer ist genug. Jesus musste nur einmal sterben für die Schuld der ganzen Menschheit. Tatsache jedoch ist, so schreibt hier der Hebräerbriefschreiber, dass er nur einmal in die Welt kam, jetzt am Ende der Zeiten, um uns durch das Opfer seines eigenen Leibes von der Sünde zu befreien. Sterben müssen alle Menschen, aber sie sterben nur einmal. Und darauf folgt das Gericht. Genauso wurde auch Christus nur einmal als Opfer dargebracht, als Opfer, das die Sünden der ganzen Menschheit auf sich nahm. Das einmalige Opfer Jesu reicht. Wir brauchen das nicht wiederholen, aber es ist wichtig, uns daran zu erinnern. Und auch beim Abendmahl ist keine Wiederholung des Opfers Jesu nötig, sondern es ist eine Vergewisserung dessen, was einmal geschehen ist. Einmal sterben für uns Menschen, danach das Gericht. Einmal sterben für Christus und danach die Erlösung. Für die Menschen, die bereit sind, es anzunehmen. Und Jesus bleibt nicht nur dabei stehen. Und das finde ich so interessant, gerade in diesem Zusammenhang. Denn er hat die Aufgabe übernommen, für uns einzutreten. Christus ist schließlich nicht in eine von Menschenhand gemachte Nachbildung des wahren Heiligtums hineingegangen, sondern in den Himmel selbst, wo er sich nun unmittelbar bei Gott für uns einsetzt. Also er ist nicht nur für uns gestorben, sondern er setzt sich auch für uns ein. Im Alten Testament war es so, dass der Hohepriester jedes Jahr einmal ins Allerheiligste ging, um Gott für die Vergebung der unbekannten oder unwissentlich begangenen Schuld des Volkes einzutreten. Und er selbst musste durch Tierblut dafür gereinigt werden. Das musste jedes Jahr wiederholt werden. Und bei bewusster Schuld kamen natürlich die Opfer für die Einzelnen noch zusätzlich dazu. Jesus ging aber in den Himmel, er wurde vom Vater geholt, er ist ständig dort und er tritt heute für uns ein. Er setzt sich für uns ein. Er hilft uns auf unserem Weg und er führt und leitet uns, dass unser Ende nicht das Gericht, sondern das Leben ist. Das Leben, was schon hier beginnt, bei jedem Menschen, der diesem Christus wirklich glaubt. Und deswegen kann auch am Schluss geschrieben werden in diesem Abschnitt, wenn er wiederkommt, kommt er nicht mehr wegen der Sünde, sondern um denen Rettung zu bringen, die auf ihn warten. Er kommt zu unserer Rettung. Und darum ist Karfreitag natürlich etwas, was einem zu schaffen macht, wenn man sich das bewusst macht, was Jesus für uns getan hat. Und wer sich den Film Die Passion Jesu ansieht, oder das kann, ich sage das mal ganz vorsichtig, wer sich diesen Film ansieht, der kriegt etwas von diesem Leiden mit. Viele schaffen das überhaupt nicht, sich den Film ganz anzusehen. Und das ist vermutlich im Vergleich zur Realität nur eine Kleinigkeit. Aber Christus kommt nicht mehr wegen der Sünde, sondern all das geschieht, um denen Rettung zu bringen, die auf ihn warten, die zu ihm gehören, für die er gestorben ist. Amen. Lasst uns aufstehen und miteinander beten. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir dafür, dass du deinen Sohn, Jesus Christus, für uns nicht nur hast Mensch werden lassen, du hast ihn gehalten im Leben auf dieser Erde, dass er dir immer treu war und gehorsam und dass er für uns ans Kreuz gehen konnte, um für unsere Schuld zu sterben. Herr Jesus Christus, wir können das nicht verstehen, warum du das getan hast. Wir können nur dankbar dafür sein. Wir können sehen, dass du dein Leben gelassen hast, damit wir leben können, wieder mit dir leben können. Und ich bitte dich einfach darum, dass du das in unseren Herzen immer wieder deutlich und bewusst machst, was das für uns bedeutet, dass wir in dir gerettet sind, gereinigt, dass wir neues Leben haben und in dieser Welt leben als deine Botschafter. Danke dafür. Ich bitte dich darum, dass du, wenn wir jetzt gleich miteinander auch das Abendmahl feiern, uns wirklich nahe bist. Auch wenn wir nichts wiederholen von dem, was du getan hast, aber wir wollen es uns wirklich bewusst machen und uns darauf besinnen, was es für uns bedeutet. Danke dafür. Amen. Amen.